Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Das Volk Israel zieht aus zum Kampf gegen die Philister und erlebt eine große Niederlage. Nach Absprache mit den Priestern Hophni und Pinchas entscheiden sich die Priester, die Bundeslade ins Kriegslager zu bringen, in der Hoffnung, dass Gott dem Volk einen Sieg schenkt. Doch Israel erlebt eine verheerende Niederlage. 30.000 Mann sterben. Und hinzu kommt, dass die Philister den Israeliten die Bundeslade wegnehmen. Als Eli, mittlerweile 98 Jahre alt, die Nachricht von der Niederlage, dem Tod seiner beiden Söhne und dem Verlust der Bundeslade überbracht wird, stirbt er. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In einer unruhigen und schwierigen Zeit für das Volk Israel. In der Zeit, in der sich die Bundeslade im Gebiet der Philister befindet, erleben die Menschen große Plagen. Viele sterben. Ihre Priester und Wahrsager raten ihnen, die Bundeslade abzugeben, loszuwerden. Doch sie sollen dies auf solch eine Art und Weise machen, dass sie herausfinden, ob ein Zusammenhang zwischen den Plagen und der Bundeslade besteht. Das heißt, ob der Gott der Israeliten ihnen diese Plagen, diese Krankheiten geschickt hat, ob er sie verursacht hat oder ob es sich lediglich um einen Zufall handelt. Wir lesen mal weiter im Text, und zwar in 1. Samuel Kapitel 6 und dort ab Vers 10, auf welche Idee die Männer kamen. Und hier heißt es, und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen. Und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen mit den goldenen Springmäusen und den Abbildungen ihrer Beulen. Zudem, dass sie die Bundeslade auf den Wagen stellen, hatten ihnen die Priester und Wahrsager gesagt, dass sie eine Sühnegabe mitgeben sollen. Und diese Sühnegabe sah so aus, dass sie die Beulen, die sie wohl an ihren Körpern hatten, aufgrund dieser Plage, dieser Krankheit, und auch die Springmäuse, die vermutlich, so lese ich den Text oder verstehe ich die Geschichte, mit dieser Krankheit zusammenhängen, dass sie das in Gold nachbilden und diese Nachbildungen auch mit abgeben, ja, um diesen Gott, möglichen Gott, der die Plagen verursacht hat, auch gnädig zu stimmen, das Ganze zu sühnen. Und das tun sie. Und Vers 12 heißt es, und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Schemesh. Bet-Schemesh ist eine Stadt, die sich bereits im Gebiet Israels befindet. Übrigens eine Stadt der Leviten. Sie erinnern sich, wenn Sie mitgelesen haben, die Geschichte, dass es im ganzen Gebiet in Israel 5 Städte gab, wo die Leviten wohnten, damit die Priester überall im ganzen Land verteilt sind. So. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bet-Schemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her bis zum Gebiet von Bet-Schemesh. Sie hatten zuvor folgende Bedingung für sich so ausgemacht als Zeichen. Nochmal zurückgekehrt in Kapitel 6, Vers 7. So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, die das also noch nicht gewohnt waren, einen Wagen zu ziehen. Und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu. Und jetzt kommt nochmal das Zeichen so für sich formuliert. Wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Schemesh zugeht, so hat er, damit meinen sie Gott, uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Wie bereits in der Einleitung nochmal so formuliert, ist ja für die Philister stellt sich die Frage, Mai, Krankheiten kommen. Und dann brechen sie nun mal, in Kapitel 6 ist es ja so, zuerst in Aschdod aus, eine Stadt der, Kapitel 5 meine ich, in Aschdod, eine Stadt der Philister, da bricht die Krankheit zuerst aus, dann eben in Gad und dann auch in Ekron. Ja, die Bundeslade war auch jeweils in einer dieser Städte. immer zu der Zeit, als die Krankheit kam, aber es muss ja nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang bestehen. Kann ja auch eben ein reiner Zufall sein. Oder war es doch der Gott der Hebräer, der hier den Philistern etwas sagen will, zu ihnen durchdringen will, Kontakt aufnehmen will? War es Gott oder doch nur Zufall? Und die Kühe machen genau das, was die Männer sich im Vorfeld nämlich ausgemacht haben. Sie gehen ihren Weg, sie biegen weder zur rechten noch zur linken ab, und zwar bis nach Bet-Schemesh. Also nach dem, was sie für sich ausgemacht haben, müssten sie jetzt eigentlich sagen, okay, das war doch kein Zufall, sondern hier hat Gott seine Hand im Spiel, der Gott der Hebräer. Vers 13. Und die von Bet-Schemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. Als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Natürlich, schließlich war ja die Bundeslade der Ort, von dem aus Gott mit dem Hohepriester sprach oder Gott sich äußerte, Gott wohnte. Nochmal gerade zur Erinnerung, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte war Gottes Wohnung, kann man sagen, Gottes Ort, in dem er mitten im Volk Israel wohnte, sich aufhielt. Und diese Bundeslade wird ihnen weggenommen. Riesige Verunsicherung, und jetzt freuen sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas des Bet-Schemeschiters und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie auf den großen Stein. Wie ich bereits erwähnt habe, Bet-Schemesh, eine Stadt der Leviten, und sie sind auch schon da, die Leviten. Der Stamm, der dazu auserwählt war, den Dienst, den Priesterdienst in der Stiftshütte, aber auch im ganzen Volk Israel auszuführen. Sie sind da, sie sind zur Stelle, sie nehmen die Bundeslade entgegen und bringen auch sofort ein Opfer. Und die Männer von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Hier sind also die Fürsten der Philister, die beobachten das Ganze von Ferne und sehen, stimmt, das Zeichen, das sie sich ausgemacht haben, das erfüllt sich gerade, hat sich vor ihren Augen erfüllt. Und ich so als Leser denke mir, wow, okay, und was ist denn jetzt die Konsequenz? Welche Schlussfolgerung ziehen sie für sich daraus? Dies sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Aschdod eine, die eine Stadt, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gad eine und für Ekron eine. Fünf Städte, fünf Philister. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten, von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein Abel, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Josuas des Bet-Schemeschiters liegt. Ich sagte mir aber, nee, ich will mehr über die Philister wissen. Was ist jetzt? Sind sie nach Hause gegangen, haben sich gesagt, hey, das, was da passiert ist in Aschdod, ja, nochmal Kapitel 5. In Aschdod, im Tempel Dagons, dass er immer mit dem Gesicht auf dem Boden lag, jeden Tag vom Neuen. Das war kein Zufall. Die Krankheiten hier waren kein Zufall, der Gott Israels versucht, zu uns durchzudringen. Lasst uns was verändern. Schließen wir uns dem Volk Israel an oder zumindest seinem Gott, irgendwie sowas, aber weiß ich nicht, vielleicht machen sie das auch nur, der Autor nimmt uns da nicht mit, sondern er fasst eigentlich eher zusammen, was passiert ist. Okay, fünf Städte, fünf goldene Beulen und noch die Springmäuse. Dieser Faden wird jetzt nicht weitergeführt. Vers 19. Und er schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. So, was? Wie? Moment mal, die Bundeslade ist doch jetzt bei den Israeliten. Das ist doch in Bet-Schemesh, das sind doch die Leviten. Wieso schlägt jetzt der Herr das Volk? Wieso sterben 70 Menschen? Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Ich habe mir die Frage gestellt, warum bringen sie denn die Bundeslade nicht nach Silo? Wir befinden uns in Bet-Schemesh, aber die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, ist nicht in Bet-Schemesh, sondern es ist in Silo. Sie erinnern sich ja, das geht ja weit zurück in die Zeit, als Josua mit dem Volk in das Land Kanaan kommen und sie das Land einnehmen. Josua Kapitel 18, Vers 1, und die ganze Gemeinde der Söhne Israels versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf. Das ist der Zeitpunkt, in dem sich das Volk entscheidet in Silo. Dort wird die Stiftshütte sein. Und sie ist es bis zu diesem Zeitpunkt. Im ersten Buch Samuel, in Kapitel 1, wird uns ja berichtet, dass Elkana mit seiner Familie jedes Jahr nach Silo gehen. Kapitel 1, Vers 3. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um dem Herrn der Herrscher anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Ja? Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Die Bundeslade kommt zurück in israelitisches Gebiet nach Bet-Schemesh, aber die Menschen in Bet-Schemesh, ja, heißt es hier, haben sich die Lade des Herrn angeschaut. Nicht nur, dass sie sie nicht nach Silo bringen, dort, wo sie hingehört, nämlich ins Allerheiligste, in die Stiftshütte, sondern sie schauen sich an. Was haben sie aufgemacht? Oh, schauen wir mal, was da drin ist. Die eigentlich nicht mal berührt werden durfte. Lediglich die Priester, und zwar die, die dafür auserwählt waren, durften sie tragen, wenn sich das Volk in der Zeit, als sich das Volk noch bewegt hat. Der Herr schlägt das Volk schwer. Sie fragen sich, wer vermag von dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Offensichtlich verstehen sie nicht mal, was da genau passiert oder warum das Ganze passiert. Also ihre Lösung ist, sich zu sagen, okay, wohin soll denn die Bundeslade, wohin sollen wir sie bringen? Was sollen wir sie machen, mit ihr machen? Eigentlich fast so ähnlich wie die Philister, die ja auch dann aufgrund der Plagen und all dem, was da passiert, ratlos sind und sich sagen, okay, irgendwie, wir müssen handeln, wir müssen was machen. Es scheint hier einen Zusammenhang zwischen der Bundeslade und den Plagen zu geben. Nur was und wie? Und ihre Lösung ist, komm, geben wir sie wieder zurück, den Israeliten, da wo sie hingehört. Die sollen sich darum kümmern. Vers 21, und sie, also die Menschen von Bet-Schemesh, sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und ich denke mir, wieso Kirjat Jearim, wieso nicht Silo? Da ist doch das Zelt der Begegnung. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleasa über der Lade des Herrn zu wachen. Wieso Kirjat Jearim? Wieso wird jetzt da irgendjemand auserwählt, dass er die Bundeslade bewacht? Ist ja schön und gut, ist ja auch okay, dass sie nicht wieder in Feindeshand ist. Aber eigentlich gehört diese Bundeslade nach Silo, in die Stiftshütte. Doch das passiert nicht. Und die Männer von Kirjat Jearim, genau, Vers 7, Vers 1 haben wir gerade gelesen, Vers 2. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre. 20 Jahre ist die Bundeslade in Kirjat Jearim anstatt in Silo. Und je mehr ich so für mich nachdachte, dachte ich mir, vermutlich ist einfach Silo oder besser formuliert, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, einfach nicht mehr im Sichtfeld der Israeliten. Das spielt keine Rolle mehr. Hophni und Pinchas, diese ruchlosen Priester, die nur ihren eigenen Gewinn gesucht haben, die haben einfach diese Städte kaputt gemacht. Da war gar kein Vertrauen mehr da, gar kein Blick mehr dafür da, was die Stiftshütte ist und welche Bedeutung sie hat und welche Rolle sie für das Volk spielen könnte. Deswegen wird die Bundeslade auch da gar nicht hingebracht, weil sie gar keine Rolle mehr spielt, die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung im Leben des Volkes Israels oder im geistlichen, religiösen Leben. Es ist nicht mehr dieses Zentrum, sondern die Bundeslade ist irgendwo in Kiriat Jearim und dort bleibt sie auch 20 Jahre lang. Auch Samuel greift nicht ein, interessanterweise. Er bemüht sich auch nicht darum, den Dienst am Zelt der Begegnung wieder neu zu beleben, das Ganze wieder neu einzurichten und das Volk dahin zu führen. Vers 2, zweiter Teil, Kapitel 7. Und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Also irgendwann, weiß ich nicht, in diesen 20 Jahren, am Anfang, in der Mitte, am Ende, wir wissen ja aus den Geschichten, dass die Chronologie da nicht immer bedeuten muss, 20 Jahre war die Bundeslade jetzt in Kiriat Jearim und nach diesen 20 Jahren kommt das Volk auf die Idee, weh zu klagen. Irgendwann in dieser Zeit, wie auch immer, das Volk klagt und sagt, es geht uns nicht gut. Und Samuel sagt, wo ist euer Herz? Euer Herz muss sich wieder Gott hinwenden, mit ganzem Herzen. Und legt die Götter weg. Tut die Götter weg. Richtet euer Herz auf euren Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Denn es ist ja schon interessant, was hier passiert. Kapitel 4, Vers 1, nochmal zur Erinnerung. Kapitel 4, Vers 1, ich habe es erwähnt. Israel zieht aus den Philistern zum Kampf entgegen. Sieht fast so aus, als hätte ja Israel die Initiative ergriffen. Sie sind nicht angegriffen worden, sondern sie greifen an. Sie erleben die Niederlage. Sie wünschen sich, dass Gott bei ihnen ist und dass Gott ihnen hilft. Aber ihre Lösung ist da. Nehmt die Bundeslade, bringt sie in die Mitte und es wird schon funktionieren. Wir haben, als wir denn gemeinsam die Geschichte gelesen haben, haben wir uns gesagt, sie bemächtigen sich Gott, sie verdinglichen Gott. Sie tun so, als würde Gott in diesem Kasten wohnen und sie nehmen einfach diesen Kasten und wo auch immer sie diesen Kasten hinschleppen, da wird Gott sein und da wird der Sieg schon kommen. Aber Samuel sagt ihnen, es geht nicht um Gegenstände, sondern es geht um euer Herz. Ist denn euer Herz bei Gott? Und die Söhne Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Ihr Herz war nicht bei Gott in dieser Zeit. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpah und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpah. Ja, unerwartet, zumindest für mich, oder ungewohnt, was da passiert. Sie schöpften Wasser und gießen es aus vor dem Herrn. Weiß ich nicht genau. Sie fasten dort, bekennen, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtet die Söhne Israel. Und auch da hätte ich mir gedacht, erzähl mir noch mehr, ich will noch genauer wissen, was meinst du mit das Volk Israel richten? Ist es dieser Bewusstmachungsprozess? Wo ist denn euer Herz? Und ändert die Ausrichtung eures Herzens und lasst es auch sichtbar werden und legt die Götter beiseite. Ist das dieses Richten? Oder ist damit noch etwas anderes gemeint, aber das wird uns nicht näher jetzt vor Augen geführt? Weiß ich nicht. Aber in Mizpa versammelt sich das Volk und sie haben diesen Erkenntnismoment, diesen Bewusstseinsmoment. Es geht durch ihnen durch und sie sagen, ja, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Interessant, es ist wiederum nicht Silo. Sie sind nicht bei der Stiftshütte, sondern sie sind in Mizpa. Woraus ich, sagen wir mal, meine Schlussfolgerung ziehe, die Stiftshütte spielte keine Rolle mehr. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Mizpa versammelt hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Offensichtlich deuten die Philister diese Ansammlung oder Versammlung an Israeliten als einen Aufmarsch der Israeliten, um gegen die Philister zu kämpfen. Also reagieren sie und ziehen ihrerseits hinauf. Und nun scheint es so zu sein, als würde es wieder zu einem Konflikt, zu einem Kampf, zum Krieg zwischen den Philistern und den Israeliten kommen. Als ich das aber so für mich las, fragte ich mich, aber Moment mal, wieso reagieren denn die Philister so? Sie haben doch für sich ausgemacht gehabt, wenn der Wagen mit der Bundeslade und der Sühnegabe, wenn dieser Wagen, ohne nach links und rechts abzubiegen, gerade direkt nach Bet-Shemesh geht, fährt, dann ist es für sie so, oder dann deuten sie das so, ist ihre Schlussfolgerung, dass Gott die Ursache für die Plagen und die Krankheiten war. Es war nicht ein Zufall. Das heißt, dieser Gott versucht, der Gott der Israeliten versucht, zu ihnen durchzudringen, sie zu erreichen. Und es wäre die Möglichkeit für sie gewesen zu sagen, okay, dann öffnen wir uns, dann lassen wir uns drauf ein. So wie Rahab und ihre Familie in Jericho, als das Volk Israel sich vor Jericho lagerte und die Kundschafter dann gekommen sind, sie gesagt haben, wir wollen Teil dieses Volkes sein, wir wollen mit euch mitziehen, wir wollen mit dazugehören und es war gar kein Problem. Da war keine Exklusivität, also nee, nur wir Israel und ihr nicht. Nee, sie wurden Teil des Volkes. Die Philister hätten sich auch öffnen können, doch das tun sie nicht. Ihre Schlussfolgerung ist Kampf und Krieg gegen das Volk Israel. Und die Söhne Israel hören es und fürchten sich. Genauso wie nach der Niederlage, nach der ersten, die sie erlebt haben im Kampf gegen die Philister, packt sie die Angst, packt sie die Furcht und die Frage stellt sich für mich jetzt, wie werden sie reagieren? Vers 8, und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lass nicht ab für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister errettet. Ihre Lösung ist nicht wie zuvor, holen wir die Bundeslade, bringen wir die Bundeslade hierher, bemächtigen wir uns Gottes und zwingen wir ihn, dass er uns den Sieg schenkt. Denn wenn wir den Gegenstand da haben, wenn wir die Bundeslade da haben, dann wird er dann schon auch bei uns sein und uns helfen und wir werden den Sieg davon tragen. Sie glauben nicht mehr an Gegenstände, sondern sie sagen, lass uns doch mit diesem Gott sprechen. Beziehungsweise Samuel, sprich du für uns mit diesem Gott. Das hätten sie in der Situation 1. Samuel Kapitel 4 Vers 1 ja auch machen können, nachdem sie die Niederlage erlebt haben, dass sie sagen, Samuel, kannst du bitte für uns mit Gott sprechen? Doch sie wenden sich damals an Hophni und Pinchas, diesen ruchlosen Priestern, die ihren eigenen Vorteil gesucht haben. Und das führt dann zu dem, was wir bereits gesagt oder erwähnt haben. Aber jetzt ist es ganz anders. Sie sagen, bitte Gott um Hilfe. Lass uns sprechen. Lass uns in eine Beziehung zu diesem Gott treten. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn um Hilfe für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Gott hört. was er zuvor offensichtlich eben nicht gemacht hat. Aber sie haben zu dem Zeitpunkt auch nicht mit ihm gesprochen. Und es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Das heißt, es kommt jetzt zu einem Konflikt. Die Frage, die sich ja stellt, hält Israel die Spannung aus, obwohl die Feinde kommen und sie nicht genau wissen, was passiert? Halten sie die Spannung aus oder fallen sie zurück in ein Muster oder in einen Zugang zu Gott und zu Glauben, der sagt, wir brauchen Gegenstände, wir brauchen irgendwas, an dem wir uns festhalten können? Oder gelingt es ihnen zu vertrauen, loszulassen, sich fallen zu lassen? Und zu sagen, Herr, du wirst eingreifen. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philistern und schreckte sie, und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mizpa aus und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und gab ihm den Namen Eben-Ezer. Das ist der Ort, an dem der erste Kampf zwischen Israel und den Philistern bereits stattgefunden hat. 1. Samuel Kapitel 4, Vers 1, zweiter Teil. Und Israel zog aus den Philistern entgegen zum Kampf, und sie lagerten sich bei Eben-Ezer. Aber damals war Eben-Ezer noch nicht der Stein der Hilfe, sondern damals war Eben-Ezer der Ort der Niederlage, der großen Niederlage, der verheerenden Niederlage zwischen Israel und den Philistern. Und jetzt, später, vom Autor aber scheinbar schon damals jetzt in der Geschichte vorweggenommen, das wird eines Tages der Stein sein der Hilfe. Und das ist jetzt dieser Stein, an dem Israel nicht die Niederlage, sondern den Sieg erleben wird. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auch zwischen Mizpa und Schen, und er gab ihm den Namen Eben-Ezer, Stein der Hilfe, und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Gott hat uns den Sieg geschenkt. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel von Ekron bis Gat. Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Friede zwischen Israel und den Amoritern. Jetzt nimmt das Ganze einen Lauf, an dem das Volk sich öffnet, ihr Herz auf Gott hin ausrichtet, in der Bedrohung, in der sie sich erleben, sagen, Herr, hilf uns, und sie nicht die Kontrolle übernehmen und sich Gottes bemächtigen wollen. Und jetzt kehrt Friede ein. Vers 15, und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens, und er zog aus Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpa und richtete Israel an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus, und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Das Ganze kommt zu einer Ruhe, zu einem Frieden, und das Volk lernt für sich aus der Beziehung, aus dem Gespräch heraus. Da liegt der Segen Gottes und der Sieg für das Volk. Und die Philister entscheiden sich leider, sich diesem Gott Israels nicht zu öffnen, sondern in den Kampf zu ziehen und in den Krieg und dadurch auch in die Niederlage und den Tod. Alles Gute Ihnen beim Lesen der Geschichte und beim Sprechen mit diesem Gott Israels. Bis zum nächsten Mal.